Liebe Gemeinde, der Text, den wir eben gehört haben, gehört eigentlich in einen größeren Kontext. Wir hören nur, dass Paulus und Silas ins Gefängnis, also erstmal ausgepeitscht werden, dann ins Gefängnis geworfen werden. Wir erfahren gar nicht den Grund in diesem Text und deswegen möchte ich den Zusammenhang kurz feststellen. Es war auf der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus. Paulus war in Philippi in Griechenland angekommen und hatte eigentlich erstmal gute Erfahrungen gemacht. Es gab in Philippi keine Synagoge, sonst ist Paulus ja immer erst in die Synagoge gegangen und hat dann dort gepredigt. Es gab keine Synagoge, aber so hat er dann schon so ein bisschen kulturelle Ahnung gehabt und wusste, gebetet wird oft an Flüssen. Und so ist er zum Fluss hinabgegangen und hat tatsächlich auch einige Frauen gesehen, die dort Gottesdienst gefeiert haben. Damals war es, hier ist ja gut gemischt die Gemeinde, in der Gemeinde selber oder zur Kirche gehen zum größten Teil auch heute Frauen. Die Frauen sind oft die, die die Kirche tragen, kann man sagen. Und damals waren Frauen, die dort gebetet haben. Paulus hat dort das Evangelium gesagt, also hat ihnen von Jesus, von seiner Liebe erzählt. Und eine Frau wird zumindest erwähnt, es kamen einige wohl zum Glauben, aber eine Frau, Lydia mit Namen, da sitzt sie, moin Lydia, Lydia, die hat dann ja das Wort zu Herzen genommen, sie hat das Wort angenommen und ist zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen, im Moment. Und sie hat dann die Apostel gleich genötigt und sagt, wenn ihr glaubt, dass ich wirklich jetzt zu Jesus gehöre, dann müsst ihr bei mir einkehren, Quartier machen. Lydia war eine wohlhabende Frau, sie war Purpurhändlerin, also hat so mit Farben und Gewändern gehandelt und hatte eigenes Hauswesen und hat dann die Apostel bei sich aufgenommen. Das war schon einmal eine sehr tolle Erfahrung. Und so hätte Paulus sagen können, hier in Philippi klappt alles sehr gut. Und dann war noch ein anderer Umstand. Immer wenn Paulus mit seinem Mitarbeiter Silas durch den Ort gingen, folgte ihnen eine Frau, die, so steht es im Text dann, einen Geist hatte, der die Zukunft vorhersagen konnte. Ja, was sollen wir dazu sagen? Es steht so in der Apostelgeschichte und es steht dann auch, sie gehörte so einer Gruppe von Männern an, die dadurch Geld verdienten. Also die haben dann praktisch so Wahrsagerpraxis gehabt, man konnte dann gegen Geld sich die Zukunft vorhersagen lassen. Wie gut das geklappt hat, wird nicht gesagt, aber jedenfalls haben die ganz schön Geld damit verdient. Und diese Frau lief hinter Paulus und Silas hinterher und hat immer wieder gerufen, diese Männer sind Gottes Boten, die gehören zu dem lebendigen Gott. Und wir könnten eigentlich denken, das ist ja Publicity, so Image-Werbung, dass das Paulus ganz angenehm war. Guck mal hier, da wird das doch ganz öffentlich verkündet, aber Paulus war darüber ziemlich genervt. Und eines Tages, als sie wieder so laut hinter ihnen herrief, hat er sich umgedreht und hat gesagt, ich befehle dir, du Geist, dass du ausfährst. Und es hat tatsächlich geklappt. Die Frau hatte ihre Gabe verloren. Boing. Also Paulus, kein großer Held hier in dieser Geschichte, nicht jemand, der sagt, ich möchte dieser armen Frau helfen. Ich habe ja schon öfter gesagt, die Bibel verkündet uns keine Helden. Sie verkündet Menschen, die so sind wie du und ich. Paulus hilft, weil er genervt ist, weil ihm das furchtbar auf den Senkel geht, dass diese Frau immer hinterher ist und immer so laut die Leute auf sie aufmerksam macht. Und diese Heilung oder diese Geisteraustreibung, wenn wir es so sagen wollen, so schreibt es die Apostelgeschichte, hatte Nebenwirkungen. Denn diese Frau war ja das Geschäftsmodell der Gruppe. Ohne diese Frau, die wahrsagen konnte, hätten sich die Männer vielleicht gezwungen gesehen, arbeiten zu gehen. Das war für sie vielleicht eine furchtbare Vorstellung, ihr Geld selber verdienen zu müssen. Und so haben diese Männer Paulus und Silas gepackt bei der nächsten Gelegenheit und haben sie vor die Stadtversammlung, vor das Stadtgericht gezerrt und haben gesagt, die Leute bringen Unruhe in unsere Stadt. Die hetzen das Volk auf, die bringen Lehre, die gegen die römischen Gebote verstoßen und haben praktisch die verleumdet und schlecht gemacht. Eine gute Taktik, um Leute auszuschalten. Und daraufhin kam dann noch eine Menschenmenge zusammen. Es ist ja immer so, gerade bei den Menschen, dass sich Menschen ganz schnell aufhetzen lassen und dass man ganz schnell so eine Wutgemeinde, Wutbürger zusammen hat. Und die kamen dann zusammen und haben verlangt, die müssen jetzt ordentlich eine Lektion bekommen. Und so wurden Paulus und Silas öffentlich ausgepeitscht. Das war einmal sehr schmerzhaft, aber es war auch eine große Demütigung. Und zum anderen wurden sie dann ins Gefängnis gesteckt, mit ungewissem Ausgang. Damals war die Rechtsprechung nicht so sicher, dass man sagen konnte, wie das Strafmaß ausfallen würde. Es war im Prinzip für solche Fälle alles drin, bis hin zur Todesstrafe. Und jetzt saßen sie, und da fängt unser Text an, jetzt saßen sie im Gefängnis. Sie hätten sich jetzt fragen können, wo ist unser Gott? Warum lässt er das zu? Es hat doch so gut angefangen und wir sind doch in seinem Auftrag unterwegs. Was haben wir denn Furchtbares getan? So hätten ihre Fragen lauten können. Warum muss uns das passieren? Und wir können uns vielleicht mal in die Lage versetzen. Wir haben letztlich nur das getan, was Gott von uns verlangt. Wir haben nichts anderes im Sinn gehabt. Ja, Paulus kann sagen, gut, ich war ungeduldig. Aber ich habe ja nichts Schlimmes. Der hat ja eigentlich eine Frau befreit. Eine Frau, die jetzt missbraucht und ausgenutzt wurde, hat er befreit. Was haben wir getan, dass wir jetzt diese Folgen tragen müssen? So hätte man sagen können. Und was lesen wir im Text? Paulus und Silas um Mitternacht fangen sie an zu singen und zu beten. Eigentlich nicht so vorstellbar. Ich weiß nicht, wie wir. Also ich habe mich mal in das Gefängnis versetzt und habe dann überlegt, wie würde ich jetzt handeln? Ich würde vielleicht nörgeln. Vielleicht würde ich Gott sagen, wo bist du? Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Aber sie fangen an zu singen und zu loben. Und jetzt glaube ich nicht, dass sie gesagt haben, wie prima, dass wir hier leiden müssen. Es ist alles, du hast alles so wunderbar gemacht, Herr. Lob und Preis. Sie konnten sowieso nicht aufstehen, die Füße waren ziemlich eingespannt, damit sie nicht abhauen konnten, sie waren angekettet. Aber sie haben sicherlich keinen Lobpreis insofern veranstaltet. Um zu sehen, was mit diesem Loben gemeint ist, muss man sich ich habe die Wörter mal im Griechischen nachgeschaut, im griechischen Neuen Testament, und dieses Wort, das dort erwähnt wird, wird viermal im Neuen Testament erwähnt, dieses Wort für Loben. Eine Erwähnung können wir mehr oder weniger links liegen lassen, wenn es um das Verständnis geht. Das ist im Hebräer 2, Vers 12. Da wird nur gesagt, ich werde meinen Gott in der Gemeinde loben, ein Zitat aus Psalm 22. Aber die anderen beiden Zitate oder die anderen beiden Stellen sind interessant. Und zwar im Kapitel von Matthäus Evangelium, Kapitel 26, Vers 30. Und Markus 14, Vers 26, das ist die Parallelstelle, wird gesagt, Jesus hatte mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert und nachdem sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hin zum Ölberg, in den Garten Gethsemane. Und diese Erwähnung des Lobes zeigt uns, was dieses Loben bedeutet. Es bedeutet, sie haben Psalmen gesungen. Zum Passahabend, den Jesus mit seinen Jüngern ja gefeiert hatte, gehörte, dass man zum Schluss, zu Anfang die Psalmen 113 und 114 gelesen hat, oder gesungen, besser gesagt. Die Psalmen waren ja Lieder. Man hat die Psalmen 113, 114 zu Anfang gesungen und die Psalmen 115 bis 118 am Schluss. Und das war der Lobgesang Gottes, das Loben Gottes. Und insofern können wir davon ausgehen, von der Verwendung dieses Wortes, dass dieses Wort bedeutet, Paulus und Silas haben Psalmen gesungen im Gefängnis. gibt es da jetzt einen großen Unterschied, ob man sagt, man lobt einfach, macht so einen freien Lobpreis oder man singt Psalmen. Die Psalmen enthalten viele Texte, nicht nur Texte, die sagen, Halleluja, wie ist alles so herrlich, sondern auch Klagelieder, sogar mehr Klagelieder als Lob, also insofern als freudige Lieder. Die Gemeinde Israels hatte immer wieder schwere Zeiten durchlebt. Auch die Einzelnen haben unter Krankheit, unter Verlust und Schmerzen gelitten. Und insofern, wenn wir in die Psalmen gucken, sehen wir, dass viele Psalmen anfangen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du in der Not? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich bedrängen? Ich habe meine Arbeit geschrieben über Lob und Klage in den Psalmen und da ist, ja, habe ich einfach gesehen, es gibt mehr Klagepsalmen als so fröhliche Loblieder in den Psalmen. Aber das Wichtige dabei, wenn wir uns das anschauen, es fängt meistens mit einer Klage an und hört mit einem Lobgesang auf. Das heißt, innerhalb des Textes wird erstmal Gott das Herz ausgeschüttet, steht ja im Psalm 62, Vers 8, schüttet euer Herz vor ihm aus, sagt ihm das, was auf eurem Herz ist. Gott kann ab, auch wenn ihr mal anklagt, wenn ihr sagt, wo bist du gewesen, warum schläfst du denn, warum kümmerst du dich nicht um mich? Gott kann das vertragen. Und das ist das eine. Und das andere, dass wir ihm unsere Not sagen. Und darüber kann man dann zum Loben kommen. So machen es uns die Psalmen vor. Sie beginnen klagend und enden oft im Lob und in einer Aussage der Zuversicht. Nur ein einziger Psalm, Psalm 88, der bleibt in der Klage stecken. Der findet nicht raus. Da geht es im Prinzip so, dass der Sänger zumindest, als er es gesungen oder geschrieben hat, nicht durchgedrungen ist zum Lob. Alle anderen Psalmen, da geht es von der Finsternis zum Licht. Natürlich gibt es auch die Psalmen, die grundsätzlich freudige Stimmung haben. Aber wie gesagt, die Klagepsalmen sind in der Überzahl. Und es wird manchmal sogar Gott angeklagt. Warum schläfst du? Warum bist du nicht da? Warum kümmerst du dich nicht um mich? Solche Aussagen finden wir häufig. Das heißt, dieses Wort, das singende Loben oder das lobende Singen, was dort gebraucht wird, ist nicht ein Wort, dass man sagt, Gott, ich finde es alles so toll, was du machst. Sondern es ist durchaus möglich, dass sie auch gerade diese Klagepsalmen gesungen haben. Gerade Gott ihr Herz ausgeschüttet haben. Wenn wir über das Singen nachdenken, und Gabi hatte ja angekündigt, das Singen verändert viel, dann ist es auch so, dass Singen noch viel größere Kraft hat als das Beten ohne Gesang. Die ganze Bibel ist durchzogen davon, dass gesungen wird. Ob jetzt ein Sieg errungen worden ist, ob etwas Trauriges ist, die Klagelieder des Jeremia besingen die Katastrophe des Untergangs Jerusalems. Singen ist etwas, was zum Glauben gehört. Und Singen ist gleichzeitig auch eine Medizin. Deswegen möchte ich die Predigt überschreiben. Da habe ich aus dem Lied Mein Mund besinge tausendfach geklaut und etwas verändert. Mach aus dem Leid ein Lied. Auch du mach aus deinem Leid ein Lied. Das heißt, sing dir, um das mal so zu sagen, den Kummer und das, was dich belastet, vom Herzen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir auch das lernen und dass wir auch das beherzigen. Kantate, der Name des heutigen Sonntags, ist lateinisch und heißt einfach singet. Eine Aufforderung an die ganze Gemeinde, singt. Jetzt nicht gleich, aber später werden wir es wieder machen. Das heißt einfach eine Aufforderung und Kantate oder diese Aufforderung, da steckt mit hinter, Singen hat auch eine heilsame Wirkung. Die Alten, wie gesagt, hatte ich schon erzählt, in den Psalmen haben das, was sie bewegt hat, singend vor Gott gebracht. Singen transportiert ja auch Worte. Und wer schon so ein bisschen Erfahrung damit singen hat, und wir alle haben Erfahrung, der weiß, dass an Lieder oder an Melodien gebundene Worte viel besser haften bleiben, als wenn du die Worte versuchst, so auswendig zu lernen. Also wenn du sie mit einer Melodie kombinierst, dann sind sie viel besser im Herzen installiert. Und wir können über die ganze Geschichte sehen, dass viele Leute oder viele Völker und viele Kulturen die Lieder ganz gezielt eingesetzt haben oder dass die Lieder einfach in jeder Kultur da sind und eingepflanzt sind. Ich bin ein Fan immer noch, oder weil Fan ist ein blödes Wort für einen Christen, aber ich höre sehr gerne oder fühle mich sehr verbunden seit über 60 Jahren der American Folk Musik, der Folk Blues. Und das ist eine Musik der Afroamerikaner, in der sie ihr Leid, ihre Diskriminierung, ihre negativen Erfahrungen in der Gesellschaft umgesetzt haben in Musik. Und da sind ganz viele Themen angesprochen, wie es ist, als Afroamerikaner in Amerika zu leben. Und sie haben sich nach Feierabend, wenn sie ihre harte Arbeit gemacht haben, mit der Gitarre hingesetzt, in das Haus und haben sich den Kummer von der Seele gesungen. Und das ist etwas, wo wir auch sehen können, und viele von ihnen waren sogar gläubig, die sind am Sonntag in die Methodisten oder auch Baptistengemeinden gegangen und haben gespielt. Ich habe zum Beispiel das Lied What a Friend We Have in Jesus, auch von so einem Bluesänger und andere, wo sie von der Auferstehung und alles singen. Und gleichzeitig haben sie aber auch ihren Kummer sich vom Herzen gesungen. Es gibt ganz viele Platten, also wenn ihr das hören wollt, kann ich nur empfehlen, sehr schön. Aber jedenfalls, da ist eine Musik, und das hat mich von Anfang an bewegt, das ist eine Musik, die mit der Wirklichkeit zu tun hat, in der versucht wird, eine harte Wirklichkeit, eine unerträgliche Wirklichkeit dadurch zum Ausdruck zu bringen, indem man sie in Musik umsetzt und indem man das, was einen belastet, singt und eine Zeile Lord have mercy, das heißt Herr erbarme dich, die findet man in außerordentlich vielen Liedern. Sie singen ohne Begrenzung auch beispielsweise ein Lied, was ich gestern gerade gehört habe, wir sind alle dazu bestimmt zu sterben. Und dann singt der Sänger, ich weiß, dass ich eines Tages sterben will, aber er macht dann Anweisungen, wie man mit seinen Kindern auf dem Friedhof umgehen soll und sagt, wenn ich dann runtergelassen werde ins Grab, nehmt meine Kinder an der Hand und legt sie ein bisschen abseits. Ich möchte nicht, dass meine Kinder so furchtbar weinen. Und er macht sich dann eher Gedanken darüber, wie es seinen Kindern gehen wird, aber sagt, dass ich sterben werde, das ist einfach das, wozu wir alle bestimmt sind. Was auf uns alle zukommt. Das heißt, es wird knallhart auch mit dieser Realität umgegangen, auch mit der Realität des Todes. Also von daher, singen als Lebensbewältigung. Das, was Paulus und Silas machen, ihr schweres Erlebnis in die vertrauten Lieder zu packen, die sie aus ihrer Jugend kennen, das ist etwas, was auch dort gemacht wird. Ich könnte die Beispiele natürlich jetzt ganz ausweiten, wenn ihr nicht zum Mittagessen gehen müsstet, aber zum Beispiel etwas anderes, Paul Gerhardt, dessen Lieder, wann sind die entstanden? In einer wunderschönen Zeit. Paul Gerhardt lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er hat fast alle Kinder verloren, als Kleinkinder. Wir haben gerade von dem 5-Jährigen gehört. Für Paul Gerhardt war das traurige Gegenwart, dass er immer wieder auch seine kleinen Kinder verloren hat. Und da war er natürlich nicht der Einzige. Damals musste man vielleicht 10 Kinder haben, damit 2 oder 3 überlebten. Alle anderen sind schon als Kinder gestorben. Was das für die Eltern bedeutet hat, das können wir uns kaum ausmalen. Aber Paul Gerhardt hat einen Weg gefunden, in der Musik oder in den Liedern, die er geschrieben hat, die bis heute Menschen trösten und begleiten, in diesen Liedern eine schlimme Wirklichkeit zu bewältigen. Und Ja, wenn wir zum Beispiel ein weinendes Kind haben, wie kann man ein weinendes Kind beruhigen? Indem man singt. Einfach ein ganz schlichtes Lied singen. Du wirst sehen, das Kind vergisst erstmal, warum habe ich überhaupt geweint? Und es wird, ich habe meine Nichten damals mit dem Lied "Der Mond ist aufgegangen", habe ich, also das war in unserer Familie, wenn die weinten abends, wir saßen zusammen, sagten sie, geh mal rüber mit der Gitarre und sing das. Ich habe das natürlich sehr langweilig gesungen. Der Mond ist aufgegangen und so. Und die schliefen innerhalb von 2-3 Strophen. Die weinten Kinder waren sofort ruhig. Das war dann ein Therapeutikum, besser als irgendeine Medizin. Und insofern auch das, Musik wirkt beruhigend. Sie, ja, komme ich gleich noch drauf. Und das andere, ich habe ja lange, ungefähr 10 Jahre lang Sterbebegleitung gemacht. Das hieß, 3 Nächte im Monat bei Schwerkranken und Sterbenden zu sitzen am Bett. Und einfach für sie da zu sein, für sie zu sorgen, leichte Pflege, ich bin ja kein richtiger Pfleger, aber so ein bisschen, was auch Angehörige machen können, leichte Pflege zu machen, mit ihnen zu sprechen, was wir halt wollten. Und da habe ich auch immer wieder diese Erfahrung gemacht, bei Leuten, die ganz besonders unruhig waren, auch bei Leuten, die gar nicht mehr so richtig ansprechbar waren, dass ich versucht habe, eine bekannte Lieder zu singen. Und diese Lieder, die haben die Leute zur Ruhe gebracht. Diese Lieder haben Ruhe einkehren lassen im Raum. Und manche ältere, auch demente Personen, haben mitgesungen, weil die Lieder so tief in ihrem Gedächtnis verankert waren, dass zwar nichts anderes mehr abrufbar war, aber ein Lied, das sie in der Kindheit gelernt hatten, das konnten sie mitsingen. Und das, man hat gemerkt, wenn du mit diesen Menschen singst, dann werden sie still wie ein Kind. Und viele können dann einfach schlafen, sie werden ruhig. Nur ganz kurze Bemerkung dazu. Es gibt heutzutage Musiktherapie bzw. Gesangstherapie. Und da wird untersucht und da wird immer wieder gesagt, dass Glückshormone durch Singen ausgeschüttet werden im Gehirn und andere Stresshormone reduziert werden. Das Singen also nicht nur so wirkt, dass man sagt, na gut, dann beruhigt man sich ein bisschen, sondern dass das auch wirklich körperliche Einflüsse hat, dass wir singen. Insofern, Ärzte und Psychologen verwenden dann das Singen auch oft zur Alltagsbewältigung. Das war ja im Beispiel vom American Folk Blues schon angesprochen worden. Psychologen verwenden auch Lieder, um Menschen ihren Alltag bewältigen zu lassen. Da ist auch diese Erkenntnis, singend kannst du verarbeiten. Singend ist vieles möglich, Dinge zu verarbeiten, die du vielleicht so gedanklich anders nicht in den Griff bekommst. Das ist das eine. Und das andere, Singen stellt auch einen großen, und gerade das von Gemeinschaftsliedern, stellt das Singen auch einen großen Kontext her. Einerseits, wenn du Glaubenslieder singst, wie die Psalmen, da verbindet es dich mit Gott. Es stellt dich in den Rahmen der großen Geschichte Gottes. Denn diese Lieder sind vor Hunderten von Jahren gesungen worden und werden auch heute noch gesungen. Und insofern erleben Paulus und Silas ihr Leid, indem sie diese Psalmen singen, nicht als singulär, uns geht es so schlecht, allen anderen geht es gut, sondern wir gehören zu einer Leidensgemeinschaft. Wir gehören in eine Gemeinschaft hinein. Und wir sind verbunden mit dem Gott. Und die Erfahrungen, die wir machen, haben andere mit Gott auch gemacht. Also von daher auch diese Verbindung, die durch das Singen hergestellt wird, diese Verbindung, Erfahrungen zu machen, wenn wir Paul Gerhardt sehen, in das Ich des Paul Gerhardt-Liedes kannst du dich immer selber hineinsetzen, als hättest du das selbst geschrieben. Und so ist es auch in das Ich der Psalmen. Wenn jemand da als Ich betet, kannst du dich selber auch reinsetzen. Der Herr ist mein Hirte, ein gutes Beispiel. Da kannst du sagen, das hat nicht einer vor tausenden Jahren geschrieben, vor 2.500 oder 3.000 Jahren, sondern das ist ein Text, den kann ich, da kann ich mich als ich bezeichnen, der Herr ist mein Hirte und nicht der Hirte von dem auch, aber auch von mir. Und das Lieder verbinden habe ich beispielsweise, ich gebe ja wieder Deutschunterricht, und ich hatte eine Gruppe von Ukrainern und da war ein besonderer Feiertag. Und dann habe ich gesagt, was sie zu Hause am Feiertag machen. Und dann haben sie gesagt, sie würden mir gerne ein Lied vorsingen. Dann sind die ganzen Ukrainer aufgestanden und haben den Text habe ich ja natürlich nicht verstanden, aber jedenfalls haben sie ein Lied gesungen. Ein Lied, das ihnen Identität gibt, das ihnen zeigt, wir gehören zu einem Volk. Wir gehören zu einer, ja, wir bekennen uns zu einem Land und zu einer Gemeinschaft. Und wenn wir die ganzen Nationalhymnen mal durchgehen und angefangen von der Marseillaise, ein Revolutionslied, dann sehen wir immer wieder, auch Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Das sind Lieder, die Menschen verbunden haben. Nicht unbedingt, ich würde nicht alle begrüßen, aber zumindest Menschen, wo dann Identität gestiftet worden ist. Auch unser Deutschlandlied, also Deutschlandlied der Nationalhymne, dass Einigkeit und Recht und Freiheit, diese Strophen, die wir haben, auch das ist etwas, was uns verbinden soll und wo wir sagen sollen, das ist das, wohinter wir uns versammeln können, dass die Einigkeit, das Recht und die Freiheit wachgehalten werden. Also auch das Verbindende von Liedern. Und ich könnte jetzt noch ganz lange reden, muss dann mich so ein bisschen dem Schluss zuwenden. Als Paulus und Silas also singen, das heißt die Psalmen zitieren, und wir wissen nicht, welche Psalmen das waren, aber auch Psalmen, vielleicht zum Beispiel in dem Psalm steht der Satz, du wirst mich nicht dem Tode überlassen, in einem steht dann auch, ich werde nicht sterben, sondern leben und den Namen des Herrn verkündigen. Als diese Psalmen dann jetzt im vollen Gang sind, wird die Erde erschüttert. Übrigens in einem Psalm steht auch, vor dem Herrn erbebe die Erde. Die Erde wird erschüttert. Wir wissen über diese Erdbeben wenig. Ob das jetzt ein großes Erdbeben war, das die Stadt betroffen hat, ob nur das Gefängnis betroffen war, wir können das im Prinzip gar nicht sagen. Aber es geschieht ein Wunder Gottes. Die Ketten fallen ab. Und wir haben es ja gehört, der Kerkermeister stürzt herein, fällt ihnen zu Füßen und wird gläubig, weil er sieht, hier ist eine Kraft am Werk, die alles, was wir uns vorstellen können, was er sich vorstellen könnte, übersteigt. Und der Kerkermeister wird in der Nacht noch getauft. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den verkehrten Schluss ziehen aus diesem Text, dass wir jetzt nicht einfach denken, wir müssen nur loben und schon wird ein Problem gelöst. Das ist unsere Erfahrung nicht. Das ist auch nicht die Erfahrung der Psalmen gewesen, wo Menschen oft in lange Zeit dann warten mussten. Warum schläfst du? Warum hörst du nicht? Warum lässt du mich so lange warten? Das sind Aussagen aus dem Psalm. Also nicht, dass wir aus unserem Text jetzt den Schluss ziehen, den manche gezogen haben, nicht in unserer Gemeinde, aber es gibt Gemeinden, die meinen, wir brauchen nur kräftig zu loben, müssen eine bestimmte Dezibelgrenze überschreiten und dann kann Gott gar nicht anders. Dann wird er helfen. Gott kann anders. Der hat viel Geduld. Und das heißt letztlich, das kann manchmal für uns auch eine Belastung sein, aber das heißt, wir können Gott nicht nötigen. Und der Gedanke, wir müssen das richtig machen, richtig loben und dann handelt er, gehört in den Bereich der Magie. Beten heißt, Gott zu bitten und ihm die Entscheidung zu überlassen, wann er handelt. Und insofern, Paulus und Silas haben, so viel das Wort aussagt, nicht gesagt, mach uns doch jetzt endlich frei, Ketten ab und so weiter, sondern sie haben Psalmen zitiert, in denen sie sich identifiziert haben mit denen, die um ihres Glaubens willen leiden müssen. Aber in unserem Beispiel wird es so gesagt, und es kann mal vorkommen, dass du Gott bittest und dass du deinen Kummer in ein Lied packst und schon im nächsten Moment wird das gelöst. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass zwischen Gebet und der Lösung dann auch Zeiten vergehen können. Also, dass wir uns nicht von diesem Text her Illusionen machen. An Paulus ist noch bemerkenswert, der Gefängnisaufseher, der ihn hat auspeitschen lassen, dem hätte er jetzt ja furchtbar böse sein können. Der hätte sagen können, du musst erstmal eine Bewährungsprobe durchleben. Es gibt ja auch Gemeinden, die sagen, wenn du jetzt bei uns Mitglied werden willst, getauft werden willst, musst du erstmal eine Zeit der Bewährung durchleben. Paulus tauft ihn sofort. Paulus sieht ihn sofort als Bruder an. Es ist vergeben, was dort geschehen ist. Obwohl die Striemen noch da sind, die müssen ja später noch gewaschen werden und versorgt werden, Paulus ist bereit zu vergeben. Ich weiß nicht, ob das Lied ihn dazu gebracht hat, aber das ist ja grundsätzlich für uns Christen, dass wir bereit sein sollen, auch zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir bereit sind zu vergeben. Und in dem Moment, in dem der Kerkermeister umkehrt von seinem Weg, ist er Bruder geworden. Und sein ganzes Haus steht da, das ist seine ganze Familie und mit allen, die dazugehören, auch Sklaven, die dann auch mit dabei waren, die scheinen alle durch dieses Ereignis gläubig geworden zu sein. Und sind dann alle für Paulus zu Geschwistern geworden. Paulus, dann gibt's noch ein kleines Nachspiel, der Magistrat, der ihn verurteilt hatte, muss nochmal antreten. Paulus und Silas waren römische Bürger und das wird dann, im Tumult war es gar nicht möglich, das deutlich zu machen. Sie müssen nochmal antreten und bekommen von Paulus noch gesagt, ihr habt Unrecht getan. Das heißt, Unrecht wird nicht einfach unter den Tisch gekehrt und sie müssen Abbitte tun. Sie haben auch furchtbare Angst, weil dafür hätten sie ziemlich belangt werden können, wenn man römische Bürger antastet, ohne ein ordentliches Gerichtsurteil. Und sie bitten trotzdem, nachdem sie Abbitte getan haben, darum, dass Paulus und Silas ihres Weges ziehen. Sie sagen, noch so ein Volksaufstand, dann können wir nicht mehr. Dann haben wir ja den Burnout im Laden und deswegen gehen dann Paulus und Silas, ziehen nach Thessalonich und diese ganze Problematik wird ganz kurz im ersten Thessalonicher Kapitel 2 angesprochen, wo Paulus sagt, ihr selber wisst, wie wir in Philippi große Probleme hatten und wir kamen bei euch schon an und dachten, was wird uns jetzt alles erwarten? Und waren freudig überrascht, dass wir so etwas nicht nochmal erlebt haben. Das heißt, das Singen hat auch nicht dazu beigetragen, dass sie jetzt sagten, es ist alles so wie weggelöscht, aber es hat ihnen geholfen, diese schwere Situation zu überstehen. Und insofern wollen wir nicht vergessen, das Singen ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Es ist wie ein Therapeutikum. Und im Singen können wir dann auch, wenn wir singen, können wir dann auch vieles, was wir in Worten nicht auswendig lernen können, können wir zu Herzen nehmen und in unserem Herzen verwahren. Amen.